Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Back to the School. Und heute ist es wirklich etwas, was uns wieder zurück zur Schulbank drückt, weil ich heute doch den wirklich sehr angesehenen Professor Dr. Gerhard Hütter habe, hier bei mir zugeschaltet. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Gerhard Hütter. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ich grüße Sie alle ganz herzlich. Ja.
Das ist lieb von Ihnen. Also es ist wirklich eine große Ehre und ich bin auch sehr dankbar, dass wir heute von Ihnen, Ihrem Wissen profitieren dürfen. Zumal es in der heutigen Zeit, wo Angst und Schrecken doch in vielen Gliedern haust, sehr wichtig ist, Wege aus der Angst herauszufinden. Und da möchte ich gerne anfangen zu fragen, was macht denn Angst in unserem Körper?
Vielleicht fangen wir wirklich mal ganz vorne an. Wir fangen an, in den letzten Jahren zu verstehen, wie sich unser Hirn organisiert und wie die Arbeitsweise des Hirns organisiert ist. In der Vergangenheit hatten wir eher so eine Vorstellung, dass das wie so eine Mechanik geht und dass da die Amygdala irgendwas macht und der Hippocampus. Und dann haben wir versucht, das wie so ein mechanisches Gerät zu verstehen, also wie eine Maschine oder wie eine Festplatte. Und jetzt stellt sich sowas heraus, dass wir erstens merken, das organisiert sich irgendwie alles von alleine. Da ist gar keiner da, der das regelt. Und es gibt auch keine Programme, die das regeln. Und es gibt aber ein Prinzip, nach dem sich im Hirn alles organisiert. Und das finde ich extrem spannend. Und das heißt Energiesparen. Das heißt, das Hirn versucht ständig, jede einzelne Nervenzelle im Hirn, ob wir das wollen oder nicht, versucht ständig, ihre Kontakte zu anderen so zu gestalten, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Und wenn man das auf das ganze Hirn bezieht, dann heißt es, das Hirn organisiert seine inneren Beziehungen zwischen den Nervenzellen so, dass immer ein Zustand erreicht wird, wo möglichst wenig Energie verbraucht wird. Und der Hintergrund dafür ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Und das ist dann, da fängt es dann an, wirklich spannend zu werden. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt ja, dass Energie sich immer wieder verteilt im ganzen Weltall. Und im Grunde genommen sind wir als Lebewesen eigentlich ein Wunder, weil wir können sozusagen trotz dieses ständigen Druckes und dieser Tendenz, dass sich alles verteilt, trotzdem unsere eigene Struktur aufrechterhalten. Und dazu brauchen wir natürlich Energie. Die bekommen wir als Menschen beispielsweise von den Pflanzen, die produzieren für uns Zucker und Stärke. Und dann kann darauf dann das tierische Leben aufgebaut werden. Wenn es einem Lebewesen nicht mehr gelingt, die Energie, die es für die Aufrechterhaltung seiner Struktur braucht, so niedrig wie möglich zu halten, dann ist die Gefahr relativ groß, dass es irgendwann sich nicht mehr selber zusammenhalten kann und dann zerfällt es. Ja. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, ich kann es gut vorstellen.
Und diesen Zustand, wo das immer hinstrebt, wo also möglichst wenig Energie verbraucht wird, der heißt Kohärenz. Da passt alles. Und das ist auch so, kann man sich auch gut vorstellen. Das ist dann so, dass das rechte Hirn gut mit dem linken zusammenarbeitet und dass es hinten und vorn gut zusammenpasst und dass das Denken, Fühlen und Handeln eine Einheit bildet, dass man gut mit seinem Körper verbunden ist und sich in der Welt wohlfühlt, mit Freunden und Bekannten gute Beziehungen hat und am besten auch noch mit der Natur und dann auch noch kosmisch eingebunden ist. Dann passt alles.
Ja.
Und wenn ich das so aufzähle, dann merken Sie schon, den Zustand gibt's ja gar nicht. Mhm. Da will es zwar ständig hin, dafür haben wir auch schöne Namen, die nennen wir dann Paradies oder Himmelreich oder die etwas mehr oral fixierten, die nennen das dann Schlaraffenland. Aber Tatsache ist, dass es eigentlich das ganze Leben lang nicht passt und niemals passen wird. Erst dann, wenn wir gestorben sind, dann passt alles zusammen, aber da wird auch keine Energie mehr verbraucht und dann zerfällt das Ganze ja auch wieder. So, und das ist so eine ganz grundsätzliche Voraussetzung, um sich jetzt mal anzuschauen, was denn eigentlich Angst ist. Und dann wird plötzlich klar, Angst ist das, was entsteht, wenn es nicht mehr passt. Merken Sie, das wird dann auf einmal ganz leicht. Und diesen unpassenden Zustand, der heißt dann Inkohärenz. Und jetzt wird es auch leicht, sich klarzumachen, wodurch Angst entsteht. Ich habe eine bestimmte Erwartung. Ich denke, dass das jetzt auch so kommt, wie ich mir das ausgedacht habe. Und dann kommt was anderes, also zum Beispiel ein Virus. Oder die Frau sagt, ich verlasse dich. Oder das Kind sagt, ich gehe nicht mehr in die Schule oder irgend sowas. Oder sie gehen zum Arzt und kriegen eine Diagnose, Krebs. So, ja, das war nicht eingeplant. Das bringt ihr Hirn ins Durcheinander. Das führt dazu, dass die Nervenzellen dann alle sehr eifrig feuern, aber alle mehr oder weniger durcheinander, weil kein richtiges handlungsleitendes Muster entstehen kann. Mit dem Ergebnis, dass irrsinnig viel Energie bei diesem Durcheinandergefeuere verbraucht wird. Und dann müssen sie versuchen, wieder in diesen Zustand der Kohärenz zurückzufinden. Darüber können wir dann später noch reden, aber dieser Zustand, wo es so durcheinander ist, ne, der führt ja dazu, dass Sie dann beispielsweise im Frontalhirn, wo Sie Ihre Handlungsplanung machen, wo Sie die Folgenabschätzung machen, wo Sie Impulskontrolle machen oder Frustrationstoleranz erzeugen, das geht dann alles nicht. Das heißt, so richtig nachdenken können Sie jetzt in diesem Zustand nicht. Was dann häufig von den Menschen beobachtet wird, obwohl sie das eigentlich in der Situation sich selber auch gar nicht beobachten können, ist, dass wenn das obere nicht geht, dann übernimmt eine untere Schicht und die dort liegenden Muster, die Verhaltenssteuerung, und dann fällt man wieder zurück in irgendwelche blöden Kindheitsmuster. Manche brüllen dann rum und andere schlagen mit Türen. Was weiß ich, da hat jeder so seine eigenen Muster, in denen er sich plötzlich wiederfindet. So wollte er nie sein, so wollte er nie reagieren. Geht einem übrigens häufig so mit Angehörigen, also mit emotional nahestehenden Personen, mit der eigenen Frau oder mit den Kindern. Und dann ist das alles sehr, sehr unangenehm. Und wenn es auch auf diese Weise nicht möglich ist, wieder, dass da oben Ordnung entsteht, dann wird die Unordnung so groß, dass dann eigentlich nur noch ganz weit unten was funktioniert. Und das sind dann die archaischen Notfallprogramme.
Das Reptilienhirn oder so.
Und die haben wir sozusagen, die haben auch die Krokodile. Und dann kommt es raus. Und dann entweder Angriff, wenn Angriff nicht geht, Flucht. Und wenn beides nicht geht, ohnmächtige Erstarrung. Mhm. So, und jetzt können wir uns angucken, was beispielsweise in so einer Situation passiert, wenn so ein Virus angekündigt wird. Über die Medien wird dann darüber berichtet, wie gefährlich das ist, dass die Regierung in China nicht in der Lage ist, damit umzugehen. Und dann kommen die Ersten auch zu uns und dann wird auch jeder Einzelne gezählt und da wird ein Verfahren entwickelt, um das messen zu können, ob einer nun schon mit dem Virus Kontakt hatte oder nicht. Und da können Sie sich vorstellen, das kann dann plötzlich eine Situation werden, wo alle Leute immer mehr Angst kriegen davor, dass sie dieses Virus bekommen. Und da es ja auch so gefährlich ist, dass man sogar daran stirbt. Und dann haben Sie eine ganze Bevölkerung, die stecken alle in der Angst. Ja, und da habe ich ja eben gesagt, richtig gut nachdenken kann man da nicht, sondern dann braucht man irgendwelche Rezepte, so, damit man da wieder rauskommt. Und das nennen wir dann Bewältigungsstrategien für die Angst. Und eine heißt eben, wir müssen das Ding kontrollieren. Also wir müssen jetzt alles tun, Shutdown und Maske und Abstand und Hygiene und messen, 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 damit wir das wieder unter Kontrolle kriegen. Das kann man machen. Und das ist eigentlich auch das, was wir in unserer westlichen Gesellschaft ständig versuchen, dass wir etwas, was uns sozusagen Angst macht, dass wir es versuchen, unter Kontrolle zu kriegen. Und andere, die wissen auch nicht, wie es gehen soll, finden aber diese Vorstellung, dass man das kontrollieren kann, jemals absurd. Und die finden dann ihr Heil in bestimmten Vorstellungen, wer es gemacht hat. Das ist ja auch interessant, dass man weniger Angst hat. Also wenn man so eine unspezifische Angst hat und alles geht drunter und drüber, dann ist es gut, wenn man sich selbst eine Idee machen kann, wer dafür verantwortlich ist. Weil dann hat man plötzlich einen Fokus der Aufmerksamkeit. Dann kann man sozusagen versuchen, den zu bekämpfen, der das gemacht hat, der dafür verantwortlich ist. Deshalb suchen wir dann auch immer Schuldige. Mhm. Ja, und wenn das noch ein bisschen weitergeht, dann sind das dann dunkle Kräfte im Hintergrund und dann sind wir schon bei den Verschwörungstheoretikern angekommen. Und da merken Sie, in dieser ganzen Gemengelage bleibt eines auf der Strecke, das ist der kritische Verstand. So, und um den geht es jetzt im Augenblick, dass wir in dieser schwierigen Situation wieder zurückfinden, unseren eigenen Verstand wieder benutzen. Und das geht aber nur, wenn wir aus dieser schwierigen Situation wieder hochkommen, wo wir gewissermaßen im Hirn so viel Durcheinander haben, wo das so inkohärent geworden ist. Und deshalb ist die Frage interessant, was hilft uns denn aus der Angst raus? Und das Stichwort dafür heißt immer Vertrauen. Hm. Ne, so, also dann Vertrauen in die eigenen Kompetenzen. Ne? Also
Klar.
ich kann ja irgendwas tun. Ich muss mich dem ja nicht ganz ausliefern und ich kann irgendeinen Weg finden, wie ich in dieser komischen Situation zurechtkomme und es auch aushalte, ohne dass ich ständig mit der Angst umherlaufe. Das ist ganz okay, aber da hört man schon so ein bisschen raus. So hundertprozentig kann man sich auf seine eigenen Kompetenzen doch nicht verlassen, weil so viel Kompetenzen hat man möglicherweise gar nicht. Und es gibt ja auch viele Menschen, die sind schon älter geworden, die haben nicht mehr so viele Kompetenzen. Und dann gibt es auch viele Jüngere, die haben noch gar nicht so viele sich aneignen können. Also braucht man eigentlich diese zweite Vertrauensressource. Und die heißt, wenn ich es alleine nicht schaffe, habe ich in meinem Umfeld Freunde, Bekannte, Verwandte, die mir beistehen. Das nennt man dann Vertrauen, dass es gemeinsam mit anderen zu schaffen ist.
Aber eigentlich ist es ja das ganze Leben auf der Suche nach dem Vertrauen, denn das Leben ist Wandel und alles, was ich nicht kontrollieren kann, beschert einem ja eigentlich ein Unwohlsein oder auch Ängste. Und ich sage mir immer, das ist die Krönung, der Weg des Lebens führt dahin, wirklich Vertrauen ins Leben zu haben und eigentlich den Wandel zu schätzen und zu lieben, auch wenn ich nicht weiß, was auf einen zukommt. Aber das wäre eigentlich doch das Ziel.
Ja, da beschreiben Sie jetzt sozusagen die dritte große Vertrauensressource. Also die erste, ich krieg's hin. Zweite, wir kriegen es gemeinsam hin. Und die dritte, wenn wir es alleine nicht schaffen und gemeinsam auch nicht, ist es großartig, wenn man Vertrauen haben kann, dass es wieder gut wird. Dass man in dieser Welt gehalten ist, dass man Teil dieser Natur ist und dass das irgendwie alles wieder sich so organisiert, dass man in dieser Welt überleben kann. So, das ist eine spirituelle Ressource, die ist nicht so ganz mit dem Verstand zu fassen. Und früher ist diese Ressource im Wesentlichen von der Kirche bedient worden. Da haben die Menschen die Vorstellung gehabt, dass Gott schützend seine Hand über einen hält. Und das ist auch eine wichtige Ressource. Deshalb sind die auch seltener krank geworden. Wer wirklich fest glauben kann, der hat dann mehr Vertrauen im Leben und der traut auch sich dann manches zu. Und der hält auch Angst und Stress und Belastungen besser aus.
So, ich habe jetzt gerade auch verstanden, dass ich mit gewissen Leuten eigentlich gar nicht in Dialog komme, weil sie einfach gar nicht rational denken. Also aufgrund von den Erläuterungen von Ihnen, jetzt habe ich es endlich verstanden, die sind sowas von fixiert und sagen dir noch, jetzt musst du noch die Maske über die Nase nehmen und weiß Gott was alles. Ich habe das jetzt verstanden, aber was passiert denn mit den Leuten, wenn sie nicht aus ihrer Angst rauskommen, sondern wenn dieses Feuer, unkontrollierte, unkohärente Feuerwerk ständig brennt, dann brennen doch die aus, also die werden doch in die Erschöpfung kommen, oder?
Ja, das ist ja ein Zustand, der geht ja auch mit diesem Durcheinander im Hirn, geht ja auch ein Durcheinander in den Bereichen einher, die für die Regulation des Körpers zuständig sind. Und dann spürt man ja auch immer ich nenne das immer gern, dann spürt man den Würgegriff der Angst im ganzen Körper. Da wird der Hals zugeschnürt, dann rast das Herz und dann werden die Knie weich und dann muss man aufs Klo. Und das sind alles so Zeichen dafür, dass jetzt die Angst den ganzen Körper sozusagen ergriffen hat. Dann werden Stresshormone ausgeschüttet. Erstmal diejenigen, die dafür zuständig sind, dass man in der Gefahr auch wirklich mit voller Macht reagieren kann, entweder abhauen kann oder angreifen kann. Das ist dann das Adrenalin oder die Katecholamine. Und die sind aber auch ein bisschen gefährlich, weil die häufig zu heftige Reaktionen auslösen in den Zellen. Und deshalb wird anschließend nach 10 Minuten ungefähr die Nebenniere aktiviert und da kommt dann das Cortisol raus. Unser zweites wird ja auch gerne als Stresshormon bezeichnet. Und das hilft dann sozusagen, dass man die eigene Feuerwehr unter Kontrolle bekommt. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei den Corona-Patienten gesehen, dass da eine Immunreaktion in Gang kommt, die so überschießt, dass diese Patienten an den eigenen Entzündungsprozessen zugrunde gehen. Da ist gar nicht mehr Corona, sondern die Abwehrkräfte des Körpers werden so sehr mobilisiert durch so eine katecholaminerge Aktivierung, dass die Immunzellen anfangen, verrückt zu spielen und überall solche heftigen Entzündungsprozesse laufen, die dann zu Multiorganfunktionen, zu dem Versagen von Organfunktionen in vielen Bereichen des Körpers führen. Mhm. Und da heißt die richtige Antwort, und die haben die Mediziner ja jetzt auch in diesen Notfall- und Intensivstationen gefunden, da wird einfach Cortisol gegeben. Also dieses Stresshormon, was die Akutreaktion bremst. Und siehe da, auf einmal ist das die beste Behandlungsmethode. Jetzt braucht man keine Beatmungsgeräte mehr. Jetzt hat man die Möglichkeit, diese überschießende, nennen wir es mal Feuerwehr des Körpers, die jetzt löschen will, so abzubremsen, dass die nicht den ganzen Körper verbrennt.
Da habe ich ganz viel wieder gelernt. Aber gehen wir nochmals zurück. Durch diesen Stress, den ich habe, dann habe ich einen erhöhten Adrenalinausstoß, ich habe einen erhöhten Cortisolausstoß, mein ganzes Hormonungleichgewicht wird eigentlich gefördert. Ich bin ständig im Sympathikus, also im Stressmodus. Und das alles abbauen durch eine Oase der Entspannung, der Entstressung, habe ich ja dann gar nicht mehr, weil mein Hirnkarussell ja eigentlich ständig im Stressmodus fährt. Und das führt doch meiner Erachtens zwangsläufig zu einer Krankheit in irgendeiner Art und Weise.
Ja, es ist viel geschickter. Das Hirn, hatten wir ja vorhin gesagt, muss immer versuchen, wieder Kohärenz herzustellen. Mhm. Und wenn uns nichts Gutes einfällt, dann macht es das einfach. Deshalb gibt es dann diese eigenen autonomen Prozesse, die ich da eben geschildert habe. Ja. Und natürlich, es ist einfach so, dass man in diesem Dauerstress gar nicht bleiben kann. Also irgendwas kommt dann schon. Und dann fängt man zum Beispiel an und verdrängt das Ganze. Da tut man so, als ob man nicht dazugehört. Mhm. Dann kann man versuchen, sich künstlich aufzuregen und guckt sich einen Krimi an. Und solange der Krimi läuft, ist diese Angst vor Corona erstmal weg. Anschließend kommt sie wieder. Aber früher ist man, als das noch ging, ist man dann einkaufen gegangen. Oder zu einem Fußballspiel.
Genau, also Schuhe kaufen.
Man kann sich ablenken, ja, genau. Man kann sich ablenken, man kann verdrängen, man kann sich mit anderen Dingen beschäftigen, man kann versuchen, irgendwie etwas zu tun, was wieder Ruhe ins Hirn bringt. Natürlich kann man auch Medikamente einnehmen, die das herstellen. Also und Alkohol macht das ja auch. Also ist die Gefahr relativ groß, dass man irgendeine Lösung findet, um diesen inkohärenten Zustand wieder kohärenter zu machen. So, wer das nicht schafft, stirbt. Also irgendeine Lösung müssen wir dann finden, weil der Körper hält das nicht lange aus. Mhm. So, und wir finden auch alle eine Lösung. Nur jetzt ahnen Sie schon, das sind nicht immer so gute Lösungen. Mhm. Also viele sind in der akuten Situation erstmal okay, machen Sie, ne, solange ich jetzt hier die Schnapsflasche leer getrunken habe, ist ja erstmal gut, da weiß ich gar nicht mehr, dass Corona existiert. Aber anschließend schlecht. Muss ich vielleicht morgen wieder eine Flasche Schnaps trinken. Schuhe kaufen genauso. Und so hat man eine ganze Reihe von solchen auch Verdrängungs- und Ablenkungsmechanismen, die dann gar nicht so gut sind, wenn man die dauerhaft einsetzt. Und jetzt ist das Problem, dass das Hirn aber anhand der Lösungen lernt. Also das Hirn merkt sich nicht die Probleme, sondern das merkt sich die Lösungen. Das hängt damit zusammen, dass wenn man ein Problem hat, also in Angst kommt und es inkohärent wird, dann versucht man ja irgendwas zu machen, und das kann was ziemlich Blödsinniges sein. Nehmen wir wieder den Alkoholzufuhr. Aber immerhin führt es dazu, dass da oben erstmal wieder etwas ruhiger zugeht.
Mhm. Ja.
Und immer dann, wenn ein inkohärenter Zustand in einen kohärenteren überführt werden kann, durch eine eigene Aktivität. Und das ist egal, was für eine Aktivität das ist. Also immer, wenn es wieder kohärenter, passender im Hirn wird, und sei es auch nur in der Situation, dann wird ja ein sehr energieaufwendiger Zustand in einen weniger energieaufwendigen Zustand überführt. Vorher wurde viel Energie verbraucht, jetzt wenig. Und da kann man sich das so vorstellen, da wird ja plötzlich energiefrei. oder nicht mehr so sehr gebraucht. Und diese Energie kann benutzt werden und wird auch im Hirn benutzt, um die sogenannten emotionalen Zentren im Hirn zu aktivieren. Die Hirnforscher nennen das Belohnungszentrum. Mhm. Und wenn diese Bereiche aktiviert werden, werden an den Fortsätzen dieser dort liegenden Zellen Botenstoffe freigesetzt. Die aktivieren bestimmte Netzwerke, die so körperliche Gefühle hervorbringen, die wir sehr angenehm finden. Deshalb finden wir das immer toll, wenn wir eine Lösung gefunden haben. Aber diese Botenstoffe, die da ausgeschüttet werden, die führen auch zur Freisetzung von Wachstumshormonen und solchen Substanzen im Hirn, die so wie Hormone wirken, also eigentlich so ähnlich wie Dünger wirken. Und dieser Dünger düngt dann gewissermaßen genau die Netzwerke im Hirn und die Nervenzellen, die man benutzt hat, um die Lösung einzuleiten. Also dies, was dann dazu geführt hat, dass man aus der Nummer irgendwie rausgekommen ist und auch auf eine ungünstige Weise. Also wird, wenn ich einmal mit Alkohol anfange, meine Probleme zu lösen, im Hirn eine Vernetzung entstehen, die mich immer stärker dazu verleitet, beim nächsten Mal wieder Alkohol zu nehmen. Und wenn ich einmal mit Schuhe kaufen es versucht habe, dann geht's nächste Mal noch leichter mit dem Schuhe kaufen. Und wenn ich es einmal mit dem Krimi gucken im Fernsehen versucht habe, dann geht es nächste Mal immer leichter. Ja. Das heißt, das ist die Lösung. Die wird im Hirn verankert und manchmal wird man dann regelrecht von diesen einmal gefundenen Lösungen abhängig.
Ich baue wahrscheinlich aus einer kleinen Nebenstraße irgendwann eine richtige Autobahn und dann fährt das Hirn natürlich ständig diesen Weg und dann wird das immer leichter und leichter und irgendwann wird es auch nicht mehr funktionieren. Aber ich möchte gerne noch auf Ihr Buch zurückkommen. Sie haben ja jetzt gerade ein Buch veröffentlicht, Wege aus der Angst. Und ich glaube, das haben Sie ja geschrieben, wo die Corona-Phase angefangen hat. Aber es ist nicht auf Corona bezogen, sondern es geht eigentlich ums Leben selbst. Für uns Menschen hier Wege aus der Angst herauszufinden. Ist das richtig?
Ja, hinter der Corona-Problematik steckt ja was ganz Grundsätzliches. Das kommt ja jetzt nur durch diese Corona-Problematik zutage. Und das ist eben die Tatsache, dass wir in dieser Gesellschaft nicht gelernt haben, mit der Angst umzugehen. Mhm. Wir haben eine Lösung gefunden. Das sind wir wieder bei der Autobahn. Also man kann ja auch als ganze Gesellschaft so eine Art Autobahn beschreiten, wo jeder Einzelne dieselbe Autobahn im Hirn hat. Und diese ungünstige Autobahn, die wir alle im Hirn haben, heißt, wir müssen alles kontrollieren. Also es ist bedrohlich und deshalb muss ich es kontrollieren. Ist ja auch eine Lösung. Wenn ich von irgendwas bedroht werde, muss ich sehen, dass ich das abwehre. Und dann baue ich, wenn ich der Meinung bin, dass hier dauernd Einbrecher in meinem Viertel sind, dann baue ich eben so eine Sicherungsanlage an mein Haus an. Und wenn ich der Meinung bin, dass so ein ansteckendes Virus herumkursiert, dann muss ich alles tun, damit wir das unter Kontrolle bekommen. Und dann tut die Regierung alles und die Medien tun alles und alle Bürger tun alles, damit es wieder unter Kontrolle kommt. Und die entscheidende Frage wird dabei aber gar nicht gestellt, nämlich ob das überhaupt eine gute Strategie ist, alles kontrollieren zu wollen. Deshalb heißt der Untertitel dieses Buches auch, über die Kunst, mit der Unvorhersehbarkeit des Lebens auszukommen.
Wird das unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause gut tun, wenn sie mit dieses Buch lesen? Ist es wie ein Lehrbuch? Komme ich dann viel mehr ins Vertrauen und finde Lösungen, Schritt 1, 2, 3 oder 4, um aus dieser Sackgasse rauszukommen?
Das ist ja das Falscheste, was man machen kann, dass man anderen Leuten sagt, was sie tun sollen. Die müssen ja selber rausfinden, was sie konkret tun. Dann macht man sie ja unmündig. Wenn ich ihnen sage, was sie machen sollen, wenn sie Angst haben, beraube ich sie ja der Möglichkeit, selber rauszufinden, was für sie wirklich gut ist. Ich tue ja so, als wüsste ich, was für sie gut ist. Deshalb mache ich das nicht. Das ist ein Buch, was ihnen hilft, zu verstehen, warum sie Angst haben. Die zentrale Botschaft heißt, es wäre furchtbar, wenn wir keine Angst mehr hätten. Angst ist unser Freund, ist unser Helfer und trägt immer wieder dazu bei, dass wenn wir uns verirrt haben, es dann so furchtbar wird, dass wir einen Weg suchen wieder zurück. Und das Zweite ist, darüber haben wir jetzt noch nicht so viel gesprochen, es ist ja häufig, ist in den meisten Fällen gar nicht so, dass wir vor dem konkreten Geschehen Angst haben, sondern was uns Angst macht, ist die Vorstellung,
ja,
dass
etwas passieren
könnte, was überhaupt noch nicht da ist. Und da muss man einfach dann auch lernen, sich zu fragen, ob man jetzt, welchen Vorstellungen man dann nun glauben will und wie man überhaupt mit solchen Vorstellungen umgeht. Mhm. Weil es ist eben auch so, dass allein die Vorstellung, etwas könnte gefährlich sein, löst die gleiche Angst- und Stressreaktion im Hirn aus, mhm, wie das reale Geschehen.
Ja, und das ist ja verrückt. Die große Masse hat jetzt eigentlich die letzten 5-6 Monate gar nichts gesehen davon, aber im Stressmodus gelebt. Einfach aufgrund der Angst, es könnte was kommen. Ne?
Genau, und da ist es eben wichtig, dass man sich fragt, wie kommt es zu dieser Vorstellung? Mhm. Ist die zutreffend? Das kann man meistens nicht prüfen, weil sind ja Prognosen in die Zukunft. Die können Sie mit nichts prüfen, erst wenn sie eingetreten sind. Und deshalb ist der eine Möglichkeit, dass man nicht fragt, ist es richtig oder falsch, sondern wer sagt mir das und warum sagt er mir das? Mhm. Ja. Und das ist eine ganz bösartige Frage.
Ja, ganz
bösartig. Und dann frage ich nicht, hast du das Richtige gesagt, sondern dann frage ich, warum sagst du mir das? Was willst du damit erreichen?
Ja, ganz toll, ganz toll. Das kann ich nur bestätigen. Wir sind alle aufgerufen, diese Frage auch wirklich mal zu stellen. Oder auch, wem nützt das, dass ich das jetzt so höre? Ja, die Zeit ist schon wieder durch für diese erste Sendung mit Ihnen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns da die Sichtweisen aufgezeigt haben, wie wir aus der Angst herauskommen, was für Schritte und Möglichkeiten es gibt. Ich für mich lebe und bin auch dankbar darüber, dass ich eine tiefe Spiritualität in die Wiege bekommen habe und einfach im Leben stehe, im vollsten Vertrauen, dass alles immer gut ist und ich selten diese Ängste habe, auch nicht gegenüber Corona. Natürlich nimmt man auch alles ernst, aber im Vertrauen zu sein, im Leben zu stecken, macht alles viel leichter. Also, herzlichen Dank, lieber Professor Dr. Gerald Hütter und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Danke, wenn Sie diese Sendung auch möglichst vielen Menschen verbreiten. Ich denke, es ist wichtiger denn je, jetzt solche Weisheiten zu hören von einem Gerald Hütter, die uns alle ins Herz gehen und uns einfach auch ein bisschen beruhigend auf uns einwirken. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal, auf Wiedersehen miteinander.